886 Radiothek.
Ich trinke einen Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Themen des Tages, dass ich es rauskriege. Und am Freitag machen wir es immer ein bisschen lockerer und auch heute wieder sehr bunt gemischt, was wir jetzt mit dabei haben. Und starten mal mit einer Servicegeschichte,
ja.
Die jetzt, ich meine, fast schon ein bisschen spät dran, die Presse hier, weil
kommt wieder.
Die Welle, es ist durchgehend ja. Aber ich meine, eigentlich die große Infektions- und Krankheitswelle war vor ein paar Wochen, es sind immer noch viele im Krankenstand, aber es wird den ganzen Winter
und so bleiben, bis immer ein Thema sein. Ich würde sagen, die erste Welle ist den Höhepunkt überschritten, aber Erkältungssaison natürlich im Gange und da schauen wir immer wieder, ja, was man so in den Medien findet, was hilft, was nicht. Wir haben ja erst vor kurzem darüber geredet, dass die meisten Hustenstiller nur sehr wenig bringen. Jetzt schauen wir, was kann man im Alltag machen, um sich zu schützen. Hilft es wirklich, die Luft anzuhalten, wenn jemand hustet? Presseartikel, wo sich die Presse mit dem renommierten Experten Gerhard Gartlehner unterhalten hat, ist seines Zeichens Leiter des Departments für evidenzbasierte Medizin und Evaluation an der Donau-Universität Krems. Also, ist es sinnvoll, die Luft anzuhalten, wenn man hustet, wenn jemand neben einem hustet oder nicht? Kurze Antwort ist ja. In geschlossenen Räumen ja, da kann das Ansteckungsrisiko wirklich dadurch reduziert werden, weil so Sachen wie grippale Infekte oder auch die Influenza, die werden durch Tröpfcheninfektionen übertragen und die Tröpfchen, die halten sich nur relativ kurz in der Luft, bevor sie zu Boden fallen. Und wenn man in dieser Zeit die Luft anhält und zum Beispiel auch die Augen schließt, die Ansteckung ist auch über die Schleimhäute in den Augen möglich, dann reduziert das das Ansteckungsrisiko.
Mhm.
Bei Covid-19 bringt das nichts oder wenig, weil das wird durch Aerosole übertragen und die sind so klein, die halten sich länger in der Luft, als man die Luft anhalten kann oder soll.
Also einem Apnoe-Taucher hilft es vielleicht was, aber...
genau, wenn er dann eine Stunde die Luft anhält, ja. Aber eigentlich eher nicht. Ja. Die Klassiker, die uns während der Pandemie eingedrillt wurden, die bringen einfach was. Und deshalb bin ich oft überrascht, wenn ich sehe, dass Leute wenig mitgenommen haben. Hände waschen, bringt das was? Ja, natürlich. Gibt auch die Augen, also die Kontakt- und die Schmierinfektion, also Infektionen, die über direkten Hautkontakt übertragen werden, da bringt es natürlich was, wenn man saubere Hände hat. Übrigens, desinfizieren muss gar nicht sein, es reicht, wenn man sich regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife wascht.
Im Gegenteil, desinfizieren, das können die wenigsten richtig und es ist viel, viel schlimmer, sich nur halbherzig zu desinfizieren, weil ich ganz oft sehe, Leute so irgendwo vorbei und ein Spritzel kurz irgendwie wischen und dann das bringt absolut nichts.
Ja.
Im Gegenteil, vielleicht züchtet man damit nur irgendwelche superresistenten Keime zusammen.
Mhm.
Desinfizieren richtig ist eine eigene Wissenschaft, das muss man wirklich extrem und massiv und viel und ganz im Detail.
Ja.
Also einfach gescheit Hände waschen.
Einfach ordentlich Hände waschen.
Aber auch da gescheit Hände waschen. Genug Seife, ordentlich ziehen, die Fingerräume zwischen die, wie heißt das da, was wedert, wenn man mit dem Papier schneidet? Zwischen die Finger halt.
Zwischen Fingerräume.
Da überall schön und Ding und da und da und Ding und so gescheit richtig, das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt.
Völlig ausreichend und dann, hat man das meiste eigentlich erledigt. Und bitte, und ich sehe das so oft, ich halte das zu schwer aus, wie ich das immer noch sehe, bitte nicht in die Hand niesen und husten. Ich sehe es wirklich regelmäßig im Zug, in der U-Bahn, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, überall. Es ist einfach, ganz abgesehen davon, dass es grauslich ist, es erhöht auch einfach das Risiko, andere Leute anzustecken. Ja, immer in die Ellenbeuge niesen und husten, weil damit der greift man nirgendwo hin. Und auch vor allem nicht in Mund und Augen greifen. Da sind halt die Schleimhäute, wo man sich dann relativ schnell einmal mit etwas infiziert.
Also wenn sie bei anderen die Hand genießt hat, sich dann anhält an einem Griff, wo dann direkt drauf du selber drauf gehst und denkst da, auf dem Ding war es nass, jetzt fahren wir damit ins Auge.
Ja, genau. Ah, ich habe was im Auge, ich reibe mir kurz die Augen.
Schlechte Idee.
Das ist ganz schlecht. Ja.
Ja.
Eine interessante Frage für mich noch, wie ist das im Freien? Zum Beispiel muss man jetzt als Jogger vermeiden, dass man hinter anderen Leuten läuft? Nein, die Ansteckung im Freien ist wirklich unwahrscheinlich, da muss man schon extremes Pech haben, also auch wenn jetzt der direkt vor einem läuft, niest, wenn man da im Park unterwegs ist, muss man sich nicht allzu große Sorgen machen.
Direkt einrennen in die Nieswolke vielleicht nicht,
also nicht
hintauchen, aber...
Gut, aber so nah renne ich halt auch keinen
zu fangen.
Sollte man nicht.
Ja.
Aber habt ihr das schon einmal gemacht, dass ihr die Luft angehalten habt, wenn jemand gehustet hat?
Jedes Mal.
Wirklich?
Immer. Also wenn immer. Wenn es immer zu nah, ich bin generell, ihr wisst es eh natürlich, ich bin da sehr pedantisch bei sowas einfach, was mir am Nerv geht. Und deswegen passe ich bei sowas auf. Und wenn jemand in meiner unmittelbaren Nähe hustet oder niest, habe ich das schon immer gemacht.
Okay, Org. Spannend. Ja, ich mache das ab jetzt. Ich habe das nicht gewusst.
Ich auch ab jetzt. Ja. Und noch zum Schluss von dem Artikel klar, das ist einfach bestätigt, ein ums andere Mal. FFP2-Masken, die helfen einfach. Ja, also wenn man sich da Sorgen macht, das kann man, um sich selbst zu schützen und auch um Ansteckungen zu schützen. Da gibt es gute Evidenzen, dass das etwas bringt.
Aber im Gesamtgeschehen ist auch natürlich, es müssten viel mehr Leute, das ist nicht unsere Kultur einfach, wenn man in Asien ist das schon etabliert, dass das so ist. Das wird bei uns so, im Einzelfall kann man hoffen, dass es das was bringt, ja, aber im Gesamten ist es bei uns
lieber
einfach
die
nicht.
Luft anhalten.
Lieber die Luft anhalten. Lieber.
Und am besten ist überhaupt zu Hause bleiben.
Wenn man krank ist.
Wenn man krank ist.
Das ist wichtig,
wenn man krank ist. Nicht generell einfach zu Hause bleiben. Wenn man krank ist, unbedingt einfach zu Hause bleiben.
Immer und immer wieder. Ja. Hand geben, Servus, wie geht's dir? Na, ein bisschen krank, danke, Christian.
Danke, Felix. Gerade in die Hand genießt noch, danke.
Gut, apropos Hand. Da gibt's eine spannende Geschichte, gefährlich und eine großartige Headline aus einer Zeitung.
Ja, tatsächlich. Ich möchte diese großartige Sub-Headline erst ganz zum Schluss bringen.
Ja, passt.
Und mache vorher die Schlagzeile vom Standard, nämlich Mann bei Pfandrückgabe in Glocknitz in Dose stecken geblieben. Feuerwehr befreite Finger. Es ist, sagt auch der Feuerwehrkommandant in Niederösterreich, einer der kuriosesten Einsätze der letzten Jahre, die sie hatten. Nämlich eben beim klassischen, wir kennen sie ja mittlerweile, hat sich etabliert. Beim Einkaufen im Geschäft die Pfandrückgabe. Man legt die Pfanddose auf das Förderband, Dose fährt weg, ciao, passt. Und bei dem Herrn in Glocknitz hat das nicht ganz so funktioniert. Ich muss sagen, ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen, wie genau dieser Unfall passiert sein soll. Aber laut Standard eben ist Folgendes passiert. Klassiker kennt man auch, man legt die Dose rein und dann sagt das Pfandsystem, nein, Code nicht erkannt und fährt wieder zurück. Und da dürfte es wohl so gewesen sein, dass der Herr dann eben von innen die Dellen ausdrücken wollte, damit man den Code von der Dose doch lesen kann. Und dann, ich zitiere, ein maschinelles Zusammendrücken hatte zur Folge, dass der Zeigefinger in der Dose eingeklemmt wurde. Ich kann es aber noch nicht so ganz nachvollziehen, weil in meinen Pfandrückgabesystemen kommt die Dose zu mir zurück und ich bin weit weg von jeglichen Zusammendrückverfahren.
Ich weiß noch nicht eher, wie die Idee entsteht, dass man mit einem Finger in so eine Dosenöffnung reinfährt und
na,
sagt...
Na, das verstehe ich schon.
Na.
Na doch. Also habt ihr noch nie von innen eine Delle ausgedrückt?
Doch, nein.
Das hab ich entweder schon reinblasen oder ausdrücken, das sicher.
Reinblasen oder von der anderen Seite, also auf den anderen Seiten drücken, sodass die Dellenverformung sich dort, aber das ist, sag, eben, das ist recht scharfkantig und vor allem, also wenn das so ein 0,33er so längliche Dosen ist, weiß man, was er für lange Finger hat, aber...
Naja, wenn die Delle weiter oben ist, beim Loch.
Aber dort ist nicht das Ding zum Lesen, oder? Das Code ist ja weit unten.
Das weiß ich nicht.
Ja, aber auf jeden Fall, durch dieses Zusammendrücken dürfte sich so eingeklemmt haben, dass es das Rote Kreuz war dort und dann musste noch die Feuerwehr kommen und mittels Seitenschneider haben sie den Finger dann aus der Dose bekommen.
Ja, Alter.
Er ist dann auch ins Krankenhaus gekommen. Ich glaube und hoffe, es geht ihm jetzt wieder gut, soweit. Aber das ist tatsächlich passiert. Und eben sehr schön vom Standard geschrieben, er pfand nicht mehr raus.
Ja, das ist großartig.
Ja.
Irgendwie eine großartige Headline. Sind wir nur froh, dass das nicht weiter unten war und er mit was länger als mein Finger eingefahren ist, sonst war die Geschichte noch schlimmer.
Warum? Niemand macht das. Warum jetzt?
Ja, weiß ich nicht.
Das ist kein natürlicher Vorgang.
Nein, deswegen. Ja, auch das mit dem Finger finde ich nicht. Also,
natürlich kann ich mit dem Finger eine Delle ausdrücken.
Kannst du mir was anderes? Ja, egal. So. Und eine andere Geschichte zum Schluss. Und zwar haben mehrere Medien drüber geschrieben, aber hier habe ich jetzt mal die Kronenzeitung. Einbruch als PR-Gag, wenn es schneller gehen muss. Nach dem weltweit behandelten Louvre-Coup, der da vergangenen Sonntag stattgefunden hat, wo ja eben diese Kronjuwelen gestohlen worden sind, was 1, irgendwas Millionen, wird das jetzt geschätzt ungefähr, also plötzlich 100 irgendwas Millionen, ich hab's vergessen, irgendwelche Millionen.
Viele Millionen.
Viele Millionen, aber das, was das Spannende ist, das hat man inzwischen auch schon alles rekonstruieren können, da gab's eben so einen von außen befindlichen Lastenkran quasi, so ein Gefährt und also ein Möbelaufzug. Und die Firma, die den gebaut hat, hat das entdeckt, dass das ihre ist. Mit dem die Diebe da, auch schon auf Video festgehalten, runtergefahren sind.
Mhm.
Und was hat die Firma gemacht? Einfach ein Foto von diesem, von der Crime Scene, wo auch die Polizei daneben steht und die Ermittler und die Polizisten. Und ihr großer Kran da in der Mitte ist. Und da haben sie ja zugeschrieben, wenn es mal wieder schneller gehen muss. und ihr Logo drauf, weil es ihr, und dann haben sie runtergeschrieben, dieser Heber befördert bis zu 400 Kilo schwere Schätze mit 42, ich schätze Meter pro Minute heißt das, flüsterleise, dank 230 Volt E-Motor.
Marketing hat gewonnen.
Ja, da hat das Marketing wirklich gewonnen.
Also ich würde auch sagen, das ist ziemlich, ziemlich gut.
Irgendjemand hat das sehr schnell, sehr gut reagiert.
Mega, ja, die Firma hat das irgendwie mitbekommen und der Geschäftsführer hat dann gesagt, ja, wir haben dann kurz überlegt, er mit seiner Frau, wie man das vielleicht mit einer Prise Humor nutzen könnte. Und hat dann gemeint, auch kriminelle Profis setzen halt auf die besten Geräte. Hat er in einem Interview dem WDR gesagt. Aber, na, passt. Gratulation.
Das ist wirklich gut.
Kann
ja.
man nichts sagen. Gut,
ja.
gut gemacht. Mhm.
Hat da ja die Verena, glaube ich, heißt, die hat uns auch gerade geschrieben. Einser Werbung, ich Brio.
Ja, mega. Mega. Gratulation. Also nicht fürs Lubre, aber für den Aufzug.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 886!